Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
Schweizer Radio DRS 2, willkommen zur heutigen Kontextausgabe. Am Mikrofon ist Hans-Jörg Schulz. Die Aufrüstung, die neue Hochrüstung ist heute unser Thema. Und mein Gast zu diesem Thema ist Bruno Schoch, Schweizer Friedensforscher in Diensten der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt. Herr Schoch, Sie haben vor kurzem zusammen mit Kollegen das sogenannte Friedensgutachten 2008 vorgelegt und darin unter anderem festgestellt, dass die neue Hochrüstung bedrohlicher werden kann als der Kalte Krieg. Was heißt das?
Wir verstehen darunter zum einen, dass die Zahl vor allem der Nuklearmächte wieder im Wachsen ist. Früher hatten wir zwei Hauptakteure, die mehr oder weniger berechenbar waren, wenn Sie an die alten Sowjet-Auseinandersetzungen denken. Heute hat man viel mehr Akteure, wir haben neue. Es ist zwar nicht so schlimm, wie Kennedy befürchtet hat, dass es 20 Atommächte geben wird in 20 Jahren. So weit sind wir noch nicht. Aber die Proliferation, also die Weiterverbreitung, schreitet voran, ohne dass wir ein probates Mittel haben oder irgendjemand wüsste, wie man das verhindert. Das ist das eine. Das andere Argument, warum wir sagen, es könnte bedrohlicher werden als früher, ist, dass wir eine Renaissance nationaler, hergebrachter Machtstaatspolitik oder klassischer Großmachtpolitik sehen. Natürlich vor allem bei den USA, die Großteil ihrer multilateralen Institutionen und vor allem der Rüstungskontrolle in der Bush-Ära zerschlagen haben. Da ist ein Scherbenhaufen übrig geblieben und stattdessen sich auf eine Macht der Stärke verlassen und nicht auf internationale Absprachen. Nach dem Motto von Schiller, der Stärkste ist am mächtigsten allein, er braucht auf keinen Rücksicht zu nehmen. Auch im nuklearen Bereich, das hat sehr viel Schaden angerichtet. Einmal, weil es die internationalen Sicherheitsstrukturen und Absprachen und Rüstungskontrollvereinbarungen demoliert hat. Zum Zweiten, weil es andere Staaten, und das ist vielleicht noch gefährlicher, dazu animiert, Ähnliches zu machen. Wir sind sehr daran interessiert, in Zeiten einer tektonischen Machtverschiebung, denken Sie an den Aufstieg von China und von Indien, im wirtschaftlichen, aber eben auch im politischen und im sicherheitspolitischen Bereich, wir müssen daran interessiert sein, dass diese Machtübergabe halbwegs kooperativ läuft oder eben so kooperativ wie möglich und so wenig nach klassischen Machtstaatspielereien und Konkurrenzmechanismen. Und in dem Maße, wie sich die Bush-Regierung auf ihre militärische Macht beruft und sogar den Krieg rehabilitiert hat, als sei das ein ganz gewöhnliches Mittel der Politik, wohlgemerkt im Atomzeitalter, in dem Maß riskieren wir, dass andere Staaten genau dasselbe machen. Das heißt, sie imitieren die nuklearen Großmächte. Und das sind, glaube ich, die drei Gründe, warum wir sagen, es fehlt nicht viel und es wird viel gefährlicher als vorher. Also wenn ich es rekapitulieren soll, erstens die Zunahme von nuklearen Mächten, zweitens der Übergang von der hergebrachten Hegemoniepolitik der USA zu dieser unilateralen Macht der Stärke und drittens das Risiko, dass wir eine Renaissance von klassischer Großmachtpolitik kommen. Ich meine jetzt nicht nur Washington, sondern eben auch asiatische Player, die Szenarien heraufbeschwören, die eigentlich mehr an das 19. Jahrhundert erinnern, als an das, in dem wir leben, an das 21.
Also diese Unübersichtlichkeit, das leuchtet natürlich ein, nach dem Ende dieser klaren, auf eine furchtbare Weise übersichtlichen Auseinandersetzung zwischen Ost und West und diese starke Vorreiterrolle in Sachen Aufrüstung durch die USA, das hat dazu geführt, dass im vergangenen Jahr mehr als 1.300 Milliarden Schweizer Franken in der Welt für Waffen ausgegeben wurden. Seit 2001, so wurde festgestellt, sind die Rüstungsausgaben um 30% gestiegen und die Hälfte davon entfällt auf die USA. Sie haben einige Gründe schon genannt. Sind das auch die Kriege in Afghanistan und im Irak, die so viel Geld kosten?
Ja, natürlich. Es ist eine unvorstellbare Summe. 1.300 Milliarden Dollar, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn Sie die USA mit fast der Hälfte aller globalen Rüstungsausgaben plus die NATO-Verbündeten, plus die Staaten, die im weitesten Sinn zum Westen gehören, also Japan und Australien noch dazu rechnen, dann geben diese Staaten zusammen ungefähr 80% dieser Weltrüstungsausgaben aus. Und man fragt sich natürlich, warum zum Teufel machen die das? Gegen wen und wozu? Denn es hat sich nun auch herumgesprochen, dass man den Klimawandel und andere globalen Bedrohungen, dass man die nicht mit militärischen Mitteln bekämpfen kann. Und auch in den USA ist inzwischen klar geworden, dass man nicht von außen mit den Mitteln des Krieges demokratisieren kann. Und insofern stellt sich schon die Frage, gegen welchen Feind und gegen welche Unsicherheiten sind eigentlich diese Rüstungsmittel, wozu wird das aufgehäuft? Ich habe den Eindruck, es gibt so ein bisschen einen Taschenspieler oder einen Rostäuscher-Mechanismus. Es gibt zunehmende Unsicherheiten. Klimawandel, internationaler Terrorismus, brauche ich nicht alles aufzuzählen. Das unterscheidet sich von der Vergangenheit dadurch, dass es keine klaren Feinde sind. Wo sind die Terroristen? Sie sind überall. Wo ist der Klimawandel? Wir tragen jeden Tag alle dazu bei. Das heißt, die Unsicherheiten nehmen zu. Die wechselseitigen Abhängigkeiten im Rahmen der Globalisierung nehmen auch zu. Und man gaukelt den Leuten vor, man könnte mit Militär diesen Bedrohungen irgendwie entgegentreten. Und das ist eine Fiktion. Und ich glaube, das Irritierende dabei ist, dass diese Wahnsinnszahlen eigentlich nicht mehr Opposition hervorrufen.
Nun definieren sich eben einige Mächte, das sieht man auch in den jeweiligen Gutachten, die von Ihnen oder von Ihren Kollegen in Stockholm vom Stockholmer Friedensinstitut SIPRI herausgegeben wurden. Einige Mächte wie auch Russland und China und so definieren sich durchaus wieder über zunehmende militärische Stärke. Saudi-Arabien ist sicher auch so ein Land, das dazugehört. Sie haben vorhin schon die NATO erwähnt. Es gibt dann auch innerhalb der NATO doch wieder Sonderfeststellungen, zum Beispiel das Frankreich aufrüstet die ganze Zeit, etwa 60 Milliarden Franken im Jahr jetzt schon ausgibt, während ein Land wie Deutschland seit 2001 etwa um 10% sein Militärbudget reduziert hat. Wenn man diese zwei vergleichbaren Länder nimmt, woher kommen diese Unterschiede?
Naja, zum einen hat Frankreich ja die Vorstellung nach wie vor, dass es eine der Siegermächte des Zweiten Weltkrieges sei. Und dass man entsprechend die nationale Größe eben auch mit Atomwaffen aufrechterhalten muss. Von dieser Politik de Gaulle ist bisher in Frankreich niemand abgewichen. Das ist in Deutschland anders. Deutschland hat den Krieg verloren, war angewiesen im Kalten Krieg auf das Wohlwollen beider Großmächte und hat bei der Vereinigung ja sämtliche Verträge, dass man auf Massenvernichtungswaffen freiwillig und für immer verzichtet. Diese Verträge sind ja festgeschrieben worden. Lassen Sie mich noch mal einen Satz zu Ihrer Eingangsbemerkung Russland, China und Saudi-Arabien sagen. Also man kann argumentieren, dass diese Politik der Stärke in den USA fast zwangsläufig so etwas wie Gegenmachtbildung produziert. Und viele glauben das auch. Ich sehe das real nicht. Ich glaube, Russland versucht alles Mögliche, rhetorisch und auch technologisch, um überhaupt wieder ein international ernstzunehmender Akteur zu werden. China modernisiert mit einem unglaublichen Tempo auch sein Militär, auch seine Waffensysteme. Nur reale Gegenmacht im Sinne, dass man versucht, jetzt sozusagen auf Augenhöhe mit den USA zu kommen, im Sinne dieses alten Wettrüstens, das sehe ich meines Erachtens überhaupt noch nicht.
Dagegen sprechen ja auch die Zahlen, also dass China etwa ein Zehntel nur von dem ausgibt, was die USA ausgeben.
Das ist richtig. In absoluten Zahlen, wenn Sie die Zuwachsraten nehmen in China, dann ist es natürlich in dem letzten Jahr und auch im vorletzten Jahr, das ist nicht so knapp. Nur, das sind komplizierte Zusammenhänge. Wenn Sie jahrelang Wirtschaftswachstum von 10% haben, dann müssen Sie irgendwann mal auch Ihre Offiziere besser zahlen. Sie können nicht mit den Managergehältern nach oben gehen und die Offiziere nach dem Sowjetsystem entlohnen, sonst fangen die an zu rebellieren. Und die Armee ist ja nach wie vor ein Instrument der Partei. Das heißt, die Partei hat ein großes Interesse daran in China, dass wir von daher nicht irgendwelche Hardliner in die Quere kommen bei ihrer ökonomischen Modernisierung. Also müssen sie sozusagen auch die Armee selber modernisieren. Das ist etwas kompliziert. Es gibt gute Gründe dafür anzunehmen, dass China alles Mögliche tut, um außenpolitisch gerade nicht als Gegenmacht aufzufallen. China will gerade das vermeiden und betont immer wieder, man sei eine Regionalmacht, man sei ein Sicherheitspartner, man wolle eine Partnerschaft mit der Europäischen Union und so weiter, um die Ängste, die sein Aufstieg im Westen schürt, fast zwangsläufig, weil das ökonomische Tempo einfach so ungeheuer groß ist, um diese Ängste niedrig zu halten. Also da tut man eine ganze Menge dafür. Komplizierter ist diese Frage mit dem Wettrüsten. Sie haben Saudi-Arabien genannt. Das ist, glaube ich, nochmal ein extra Problem, weil da sehe ich die eigentlich fast die fatalsten Auswirkungen des Irakkriegs. Der Irakkrieg hat dazu geführt, dass Iran eine regionale Vormacht geworden ist, viel stärker als vorher, weil die Gegenmacht Irak weggefallen ist. Ich erinnere nur daran, dass man in den 80er Jahren ja von amerikanischer Seite Saddam Hussein unterstützt hat, gegen Khomeini, und zwar nicht zu knapp. Dieses Gegengewicht ist weggefallen und jetzt verschärft sich in der ganzen Region die Auseinandersetzung zwischen Schiiten und Sunniten. Was fällt den Strategen in den USA ein? Wenn die Saudis und die Vereinigten Emirate ihre Ängste vor der militärischen Modernisierung und vor der Rhetorik von Ahmadinejad äußern, dann fällt uns nichts Gescheiteres ein im Westen, als zu sagen, ja, dann pumpen wir Saudi-Arabien und die Emirate voll mit Militär und mit Militärkrediten. Das heißt, wir tragen eigentlich da auf eine sehr fatale Weise bei zu einer weiteren Destabilisierung der Region, ausgerechnet der Region, von der wir selber ökonomisch, weil sie Öl hat, alle abhängen. Und insofern finde ich, das ist eigentlich ein sehr übles Erbe der Bush-Administration. Man erzählt mal 2 Jahre lang, man will das alles demokratisieren, weil die Hauptgefahr sind die autoritären Strukturen, und nachher pumpt man ausgerechnet Saudi-Arabien und die Emirate, also die theokratischen, autoritären Regime, pumpt man voll mit modernem Militär, weil man sagt, wir bilden jetzt ein Gegenmacht gegen Iran. Das ist einfach kurzsichtig und abenteuerlich.
Wenn Sie dieses Abenteuer erwähnen und wir das in Zusammenhang bringen, jetzt nochmal mit den vorhin schon erwähnten Atomwaffen, auch mit der Renaissance der Atombombe allenthalben. In diesem Gebiet hat Israel die Atombombe schon. Von Iran weiß man, dass er auf irgendeine Form rankommen will. Bei Saudi-Arabien, die sind auch sehr stark dran interessiert. Ist denn zu befürchten, dass in diesem Konflikt im Nahen und Mittleren Osten irgendwann auch mal die Hemmschwelle sinken wird, die Atomwaffe einzusetzen?
Ja, zu befürchten ist das immer. Also ich meine, die Atomwaffe, das weiß man einfach seit 1945, die ist eine unglaublich gefährliche Waffe und da hängen wir nun alle mit dran. Die Krux besteht darin, wir haben ja diesen Nicht-Weiterverbreitungsvertrag. Das ist ein kompliziertes internationales Regime, wo man auf der einen Seite sagt, es gibt legitime Atommächte und auf der anderen Seite sagt man, es gibt solche, die keine Atomwaffen haben und wir versuchen zu verhindern, dass sich der Besitz von Atomwaffen weiter ausdehnt. Stichwort Saudi-Arabien oder Iran, was Sie genannt haben. Das setzt aber voraus, dass die 5 Atommächte, die als legitime, also die Haves, wie man auf Englisch so schön sagt, auf der einen Seite und die Have-Nots, dass diejenigen, die welche haben, ihre Verpflichtungen, die in diesem Vertrag festgeschrieben worden sind, weiterhin abzurüsten, ihre Nuklearwaffen, dass sie das auch ernst nehmen. Und wenn die sagen, wir kümmern uns nicht drum, sondern wir modernisieren frisch fröhlich unsere Atomwaffen weiter, Sie haben Frankreich genannt, man kann die USA nennen, es gibt noch mehr. Wir überlegen uns sogar, wie man die Atomwaffen so verkleinert, dass man sie auf dem Gefechtsfeld einsetzen kann. Dann darf man sich nicht wundern, wenn diejenigen, die keine haben, natürlich umso mehr Anstrengungen unternehmen, um in den Besitz von Atomwaffen zu kommen. Auch das ist eine fatale Erbschaft des Irakkrieges. Zyniker sagen, man hat den Irakkrieg nur deswegen geführt, weil er keine Nuklearwaffen hatte. Hätte er welche gehabt, wären die Amerikaner gar nicht auf die Idee gekommen, diesen Krieg zu führen. Also hat man viel getan, um in Teheran diesen Anreiz in den Besitz von Nuklearwaffen zu kommen, um damit eine Garantie gegen einen militärischen Regime-Change, also gegen einen erzwungenen Machtwechsel, um eine solche Garantie aufzubauen. Das heißt, wir müssen irgendwie zurück zu diesen internationalen Absprachen in dem Non-Proliferation Treaty. Auf der einen Seite hat da die Bush-Regierung wirklich sehr viele Scherben hinterlassen. Auf der anderen Seite würde ich sagen, es ist hochinteressant, dass ausgerechnet aus dem Zentrum des sicherheitspolitischen Establishments in den USA, nämlich von Henry Kissinger, von Sam Nunn, George Shultz, dem früheren Außenminister, und William Perry, also wirklich sehr angesehene Politiker, die nicht irgendwo aus der Friedensecke kommen. Kissinger, Schulz, Perry, die haben eine Initiative gestartet, und zwar seit Anfang 2007, wo sie mit guten Argumenten plädieren, dafür, den Atomwaffen-Nichtweiterverbreitungsvertrag ernst zu nehmen und Anstrengungen in Richtung einer atomwaffenfreien Welt zu unternehmen, weil das nach wie vor das gefährlichste Zerstörungsmittel der Menschheit sei. Diese Kampagne ist in Europa irgendwie auf merkwürdig taube Ohren gestoßen. Man weiß nicht so recht, warum. Norwegen hat sich jetzt dahinter geklemmt und unterstützt die Kampagne. Einige fangen langsam an. Das ist merkwürdig. Wenn es irgendwie aus einer linken Ecke gekommen wäre, dann hätte man möglicherweise ein größeres Echo. Vielleicht sind die Aversionen gegen die USA in Europa schon so groß, dass man denen gar keine lauteren Motive unterstellt. Stattdessen wäre es umgekehrt richtig, diese Kampagne mit allen Mitteln zu unterstützen. Sie reden expressis verbis von der Vision einer nuklearwaffenfreien Welt.
Sie haben die alten amerikanischen Diplomaten gerade erwähnt. Nun ruht ja die Hoffnung vieler Europäer darauf, dass mit dem Ende der Ära Bush auch dieses extreme Wettrüsten vielleicht wieder beendet werden könnte. Wie ist denn da Ihre persönliche Einschätzung? Was denken Sie, wird jemand wie Barack Obama zum Beispiel, würde der als Präsident das Ruder herumreißen?
Also das ist einer der Punkte, das darf ich vielleicht mal sagen, wo wir als Herausgeber im Friedensgutachten uns nicht ganz einig waren. Die einen betonen sehr stark die strukturellen Gründe der USA, warum auch ein demokratischer Präsident eigentlich am Unilateralismus und an dieser militärischen Dominanzpolitik festhalten wird. Ich sehe das nicht so. Ich meine, es hat sich in den USA herumgesprochen, dass man mit dem Irakkrieg grandios gescheitert ist. Das mussten auch die Briten lernen, wie wir inzwischen wissen. Und ich glaube deswegen, dass diese Kampagne von Kissinger und Schulz und anderen, dass die durchaus dazu beitragen kann, die Tür zu öffnen für eine Rückkehr, ich sag's mal sehr plakativ, der politischen Vernunft. Das heißt, für eine Rückkehr zur Rüstungskontrolle, zu internationalen Vereinbarungen und zur Abkehr von dieser engstirnigen und bornierten Politik der Stärke, die meint, man könne sowieso alles militärisch am besten allein. Denken Sie an die Sprüche von Rumsfeld, da hört man im Moment nicht mehr sehr viel. Und McCain hat ein Programm unterbreitet vor etwa 10 Tagen, dass er zur Rüstungskontrolle zurückkehren wird. Die Kampagne von Kissinger und anderen wird von Nancy Reagan und solchen Leuten unterstützt. Das heißt, es gibt in den USA eine Stimmung, jetzt müssen wir die Tür aufmachen, dass wir eben zurückkehren können zu der altbewährten amerikanischen Außenpolitik, die, so sehe ich das jedenfalls, lange darin bestanden hat, dass man die eigene Hegemonie am besten dadurch absichert, dass man auch die Interessen der Partner ernst nimmt, dass man auf diese Interessen Rücksicht nimmt, auf sie eingeht und deswegen eine Gefolgschaft sich organisiert, der man gar nichts zu diktieren braucht. Die Bundesrepublik hat 50 Jahre lang immer gesagt, unsere Sicherheitsinteressen sind am besten aufgehoben, wenn wir möglichst eng mit den USA zusammen sind. Die Polen sagen heute genau dasselbe, die haben ein bisschen diese Rolle übernommen. Das ist in der Bush-Ära schwierig genommen, aber diese Hegemoniesicherung mit Hilfe der Einbindung von anderen, mit Hilfe von Rüstungskontrolle, mit Hilfe internationaler Organisation und nicht mit Kriegen und Militärschlägen und einseitigem Geprotze à la Rumsfeld und Cheney. Ich glaube, die Chancen dafür wachsen und ich würde eigentlich den Europäern eher raten, sie sollten sich beeilen, auf diesen Zug aufzuspringen und überhaupt das mal ernst zu nehmen, was da diskutiert, statt immer nur zu warten. Man könnte durchaus auch mehr eigene europäische Initiativen in Sachen Rüstungskontrolle und Abrüstung machen. Man muss ja nicht immer auf die USA warten. Die Europäer haben zwar in den letzten 10 Jahren deutlich weniger hohe Zuwachsraten, was die Rüstung angeht, als die USA. Aber sie machen nichts daraus. Warum vertreten sie diese Politik der Nicht-Hochrüstung, der Rüstungskontrolle, der Abrüstung? Warum vertreten sie das nicht offensiver? Lassen Sie mich ein Beispiel nennen. Weltraumrüstung. Die Europäer haben ein Rieseninteresse daran, dass wir den Weltraum nicht zumüllen mit irgendwelchen Raketen, weil unsere ganze Technologie davon abhängig ist, die Ziviltechnologie. Also hätten wir ein großes Interesse daran, möglichst schnell anzufangen, über ein Verbot von Weltraumrüstung international zu reden und das auch durchzusetzen. Es passiert nicht viel. Die Chinesen haben im letzten Jahr einen Wettersatelliten abgeschossen. Die USA sind auch sehr zurückhaltend, aber die Europäer müssten Druck machen und sagen, wir haben Interesse daran.
Sie haben das vorhin schon mal erwähnt, es kommt zu wenig Druck von den Regierungen, es kommt auch kein Druck mehr von der Straße. Wenn Sie mit Ihren Kolleginnen und Kollegen unter den Friedensforschern darüber diskutieren, was kann man denn machen, damit die Menschen das ganze Problem und diese irrsinnige Gefahr, die von dieser Aufrüstung ausgeht, wieder zu ihrem eigenen Problem machen?
Also, Sie haben recht, dass wir das nicht tun. In den USA ist es, glaube ich, nicht so. In den USA wird darüber diskutiert, dass diese Politik viel Unheil angerichtet hat. Es wird ja nicht nur über den Abzug aus dem Irak diskutiert, sondern es wird eben darüber diskutiert, warum hat man den ABM-Vertrag einfach gekündigt? Warum hat man diesen Vertrag nicht ratifiziert? Warum kommt man dort nicht weiter? Was passiert bei KSE? Alles wichtige internationale Abkommen, wo diese Initiative aus dem Sicherheitsestablishment oder wo auch die Präsidentschaftskandidaten sich schon anfangen zu positionieren und über Vorschläge nachzudenken. Da tut sich viel und da kommt mehr. Auch im Iran. Barack Obama hat klipp und klar gesagt, er will eine völlig neue Iran-Politik. Es muss verhandelt werden. Es müssen diplomatische Beziehungen wieder aufgenommen werden. Das fordern wir seit Jahren. Man kann nicht irgendwie nur, weil einem ein Regime nicht passt oder irgendwelche verrückte Studenten haben ein paar amerikanische Diplomaten in Geiselhaft genommen haben, da kann man nicht die Beziehungen abbrechen und sagen, da schicken wir die Schweizer vor. Und gleichzeitig braucht man denselben Iran, um über die Stabilisierung Iraks zu verhandeln. Das ist doch irgendwie absurd. Und darüber wird schon diskutiert. Naja gut, warum passiert in Europa so wenig? Ein Grund ist, habe ich genannt, das ist das nachhinkende Bewusstsein, das eigentlich in den Köpfen immer noch ist, es wird abgerüstet. Ein anderer Grund ist natürlich die europäische Uneinigkeit. Sie haben die Differenz zwischen Frankreich und Deutschland genannt. Da hat man völlig unterschiedliche Bedrohungsperspektiven. Und die Europäer unterschätzen immer noch ihre eigene Softpower und ihre eigene internationale Gestaltungsmacht. Man ist irgendwie so heilfroh, dass man die europäischen Kriege, den europäischen Kolonialismus und die europäischen Bürgerkriege, ist ja noch nicht lange her auf dem Balkan, dass man das ein Stück weit überwunden hat durch die europäische Einigung, dass man sich nicht traut, dieses Rezept, dass die kooperative Sicherheit, die gemeinsame Sicherheit und nicht Sicherheit auf Kosten der anderen, mit diesem Rezept auch weltweit hausieren zu gehen, das scheuen sich die Europäer auf eine ganz merkwürdige Art und Weise. Wir schlagen vor, dass etwa Deutschland und Schweden, was so die beiden sicher die beiden Vorreiter von internationaler Rüstungskontrolle und Abrüstung in der EU sind, dass die auch nicht immer warten müssen, bis Frankreich und Großbritannien auch auf diesem Zug sind. Wenn es möglich ist, in anderen politischen Bereichen, wie zum Beispiel bei der Währung, eine gemeinsame Währung einzuführen ohne die Briten, dann müsste es doch eigentlich auch möglich sein, gemeinsame Abrüstungsvorschläge zu machen, ohne dass man immer auf Paris und auf London wartet. Das heißt, dieses Kerneuropa oder Flexibilitäts- oder Avantgarde-Modell, Sie können es nennen, wie Sie es wollen, das könnte man auch für Abrüstungsvorschläge stärker nutzen und sollte man auch. Stattdessen die Europäer, ich meine, jetzt gibt's wieder dieses Referendum in Irland, die Europäer sind halt auch sehr mit sich selber beschäftigt. Das ist eine gute alte Tradition, aber sie wird diesen Machtverschiebungen und diesen Rüstungsdynamiken, mit denen wir jetzt seit bald 10 Jahren wieder konfrontiert wird, leider Gottes nicht ganz gerecht.
Trotzdem, diese Diskussion über Kerneuropa muss ja jetzt wieder verstärkt beginnen nach dem Votum in Irland. Dann werden wir Ende des Jahres Präsident Bush los, auch von dort vielleicht neue Impulse. Sie haben da durchaus auch Optimismus mit eingebracht. Haben Sie das Gefühl, dass ein Friedensgutachten, sagen wir mal 2010, etwas optimistischer ausfallen kann als dieses 2008?
Ich glaube schon, es ist ein Schlüsseljahr, das nächste. Einmal wird in den USA der Präsident wechseln, das ist immer wichtig. Ich meine, wir leben einfach in einer Welt, wo der amerikanische Präsident mehr als der Präsident der Amerikaner ist. Der hat eine Weltbedeutung, ob uns das passt oder nicht. Und dann wird im nächsten Jahr die Verlängerung des Nichtweiterverbreitungsvertrages im Jahr 2010 vorbereitet. Da werden sozusagen die Pflöcke eingeschlagen. Und dann wird man sehen, ob sich irgendetwas tut oder ob weiterhin die Atommächte sagen, ja, wir kümmern uns nicht um diese Verpflichtungen und wir sind imstande, aufstrebende Mächte wie den Iran im Zweifelsfall irgendwie militärisch zu bedrohen. Oder ob die Leute sagen, das müssen wir anders regeln, mit Diplomatie, mit Verträgen, mit Sicherheitsgarantien. Wenn sich das abzeichnet, dann schreiben wir 2010 ein optimistisches Gutachten. Wäre schön.
Der Schweizer Friedensforscher Bruno Schoch im Gespräch mit Hans-Jörg Schulz. Diese Kontextausgabe über die Gefahren der neuen Hochrüstung können Sie im Internet unter www.deres2.ch noch einmal hören. Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.